Ja, es freut mich, dass ich heute zum ersten Mal hier oben stehen darf und Gottes Wort bringen darf. Ich bin wirklich überzeugt, dass Gott heute reden will zu uns und ich bitte euch wirklich, eure Herzen aufzumachen. Ich habe seit 2 Wochen eine Bibelstelle, über die ich gebetet habe, über die ich einfach nachgedacht habe und Gott hat wirklich da zu mir gesprochen und hat mich wirklich nochmal neu berührt und ich bin überzeugt, dass halt, ja, ich bitte euch wirklich, euer Herz aufzumachen für Gottes Reden heute. Wollen wir mal die Bibel aufschlagen? 2. Könige. Kapitel 6, 24 bis Kapitel 7, 25, bis Kapitel 7, 15. Wir werden aber nicht alles lesen. Da, wo ich jetzt einsteige in die Geschichte, da geht es darum, wie in Israel, ja, das Volk Israel belagert wurde von Samarien. Israel, die Hauptstadt von Israel war Samarien. Und die Hauptstadt wurde belagert von den Aramäern. Und dass eine Stadt belagert wird, das ist eigentlich, ja, konnte vorkommen. Aber wenn es länger passiert, gehen irgendwann mal die Lebensmittel aus. Und an dem Punkt befinden wir uns hier, wo wir einsteigen. Und da sind die Lebensmittel ausgegangen und eine Hungersnot hat eingesetzt. Und ich werde lesen ab Kapitel 6, Vers 25. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria. Und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für 80 Schekel Silber und ein Viertel Kap Taubenmist für 5 Schekel Silber gehandelt wurden. Und es geschah, als der König von Israel auf der Mauer einherging, da schrie eine Frau ihm zu, Helf, mein Herr und König! Er sagte, Ja, aber sagte, Helf dir der Herr nicht, woher sollte ich dir helfen? Etwa von der Tenne oder von der Kelterkufe? Und der König sagte zu ihr, Was hast du? Sie sagte, Diese Frau da hat zu mir gesagt, Gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Meinen Sohn wollen wir morgen essen. So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte, Gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen, da hatte sie ihren Sohn versteckt. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, und zwar, als er noch auf der Mauer einherging, und das Volk sah, und siehe, er trug Trauerkleider unter seinem Anzug. Ja, das ist die Geschichte für heute, der Anfang davon, worüber ich sprechen möchte. Und zwar, es ist in dieser Stadt wirklich Ausnahmezustand gewesen. In dieser Stadt, die war belagert seit längerer Zeit schon, alles Essen ist weg gewesen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ein Eselskopf, ein Esel galt damals als unrein, den durfte man eigentlich gar nicht essen. Aber in diesem Fall, in Ausnahmezustand, war alles egal, da haben die einfach alles gegessen. Ein Eselskopf für 80 Schekel Silber sind 900 Gramm Silber umgerechnet. Taubenmist haben die gekauft für Unmengen von Geld. Die Preise für Essen, obwohl es eigentlich gar kein richtiges Essen war, sind ins Unermessliche gestiegen. Und in der Situation befinden wir uns jetzt. Und ich glaube, dass die Verzweiflung dieser Stadt, die Verzweiflung von allen Bewohnern dieser Stadt, ich glaube, die kommt in Vers 29 dann mal richtig zum Ausdruck, da wo die Frau den König um Hilfe ruft und sagt, hey, so kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Ey, welche Verzweiflung spielt damit? Und das war sicher nicht irgendwo, ja, dahinter ist wahrscheinlich der Gedanke gestanden, dass die Kinder können ohne Mütter sowieso nicht überleben, wenigstens die Mütter überleben noch, bevor alle sterben. Es ist verrückt, wenn man sich denkt, welche Verzweiflung da stattgefunden hat in dieser Stadt. Und als der König das hörte, hat er komplett aufgegeben. Er hat seine Würde fallen lassen, er hat die Kampfmoral, die eigentlich aufrechterhalten wurde, indem er auch noch aufrecht ging und mit sauberen Kleidern noch, die war ihm in dem Moment egal, er hat einfach seine Trauerkleider sichtbar gemacht und hat wirklich einfach nur getrauert und war komplett zerstört. Das ist die Situation von dieser Stadt in diesem Moment. Und wie es denn ist, die sind ja nicht zum Spaß in die Situation gekommen, dass sie belagert wurden, dass der Feind gekommen ist, sondern meistens ist es so, oder in Israel ist immer wieder so, dass man beobachten kann, wie Israel, wie es ihnen gut gegangen ist, wie sie dann von Gott abgefallen sind oder Gottes Gebote mit Füßen getreten haben. Und kurze Zeit später ist ein anderes Volk gekommen, hat sie bedrängt, sie haben sich wieder umgekehrt und Gott hat sie wieder gerettet oft. Und hier ist genauso. Die sind nicht zum Spaß in die Situation gekommen, sondern sie haben sich von Gott abgewandt, haben seine Gebote mit Füßen getreten. Und der König, wenn er in so einer Situation ist, wo es ihm wirklich dreckig geht, dann ist wie heute auch, dann sucht man Schuldigen, oder? Ist heute noch genauso. Wenn man, egal wo man schaut, in meinem Leben oft Politik, wo auch immer, sobald was falsch läuft über längere Zeit, wird ein Schuldiger gesucht und auf den wir gegangen. Und so hat auch der König gesagt, können wir in Vers 31 lesen. So soll mir Gott tun, wenn der Kopf Elias heute nicht rollt. Also hey, der hat den Schuldigen gesucht, hat den Schuldigen in Gott gefunden, hat er sich gedacht und wollte Elia dafür bestrafen. Und hat er gesagt, hat er gemacht auch und ist dann mit seinen Boten, mit den hohen Beamten, ist er dann zum König gegangen. Und das können wir in Kapitel 7, Vers 1 lesen. Da sagte Vers 2, da antwortete der Anführer auf dessen Arm, Vers 1, da sagte Elisa, als der König da war, das Wort des Herrn, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß und ein Scheckel für einen Scheckel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Scheckel im Tor Samarias. Müsst ihr euch mal vorstellen, in diese Verzweiflung hinein, das Volk war komplett verzweifelt, der König war verzweifelt, alle waren verzweifelt. Die hatten Hunger ohne Ende. Die haben probiert, sich irgendwie noch über den Tag zu retten mit Taubenmist oder einem Eselskopf, mit bisschen Fleisch, mit bisschen was zu essen, haben sich probiert, über den nächsten Tag noch zu retten. Und dann kommt Elisa mit der Antwort, hey, morgen gibt's genug zu essen, morgen ist wieder alles gut, morgen gibt's, ja, ist ein Preissturz, jeder kann sich was kaufen, keiner muss morgen hungrig sein. Und ich glaube, ja, dass das genau die Botschaft war, die sich in dieser Stadt jeder gewünscht hat. Vermutlich hat es keiner gewagt auszusprechen, weil es so unmöglich war. Aber genau das ist das, wonach sich jeder gesehnt hat. Und dann können wir lesen, wie der Beamte sagt, des Königs, hey, in Vers 2, da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann, siehe, wenn der Herr Fenster im Himmel machte, könnte so etwas wohl geschehen. Sowas kann nicht mal für Gott möglich sein. Das ist selbst für Gott unmöglich, sagt der Beamte. Und Elisa antwortet darauf, du wirst es sehen, aber du wirst nichts davon essen. Und ich glaube, ja, dass das auf jeden Fall starke Verse sind irgendwo. Elisa spricht in Gottes Anweisungen wirklich Hoffnung in diese Stadt. Da, wo vollkommene Verzweiflung herrscht, da wird durch Elisa wirklich Hoffnung hineingesprochen. Und der Beamte sagt, hey, so etwas ist nicht mal für Gott unmöglich. Das ist selbst für Gott unmöglich. Und ich glaube, hier können wir wirklich sehen, wenn wir sagen, hey, Gott, ich traue dir das nicht zu, wie sollst du das machen, Gott? Ich glaube, dann werden wir auch weniger sehen. Der Beamte hat das nicht gesehen. Der hat gesehen, aber nicht erlebt. Der konnte es nichts davon haben. Und ich glaube wirklich, dass man hier sehen kann, Gott ist größer als jede Hungersnot. Gott ist größer als jeder Feind, der irgendwo uns belagert, der irgendwo eine Stadt fertig macht. Gott ist größer als alles andere. Wir haben das eh im Lied gesungen. Gott steht über allem. Und auch heute ist noch so, dass wir wissen dürfen, Gott steht über allem. Und ich möchte euch sagen, dass auch heute noch eine Hungersnot gibt. Ich rede jetzt nicht von Hunger nach Lebensmitteln, den gibt's auch noch. Laut einer Studie verhungert sogar alle 5 Sekunden ein Kind an Hunger. Also stirbt alle 5 Sekunden ein Kind an Hunger. Auch diesen Hunger gibt's noch. Aber viel größer noch ist der Hunger, ja, der Seele. Und der ist nicht nur irgendwo anders, sondern der ist in Deutschland. Der ist in unserer Nachbarschaft. Der ist in jedem Menschen, ist dieser Hunger nach einer Liebe, nach einer wahren Freude, die nicht nur einmal hochgeht, in einem kurzen Moment dann flop und dann geht's wieder runter. Sondern die Welt sucht diese Freude, diese Liebe, den Sinn nach dem Leben. Und ich glaube, dass dieser Hunger mindestens genauso groß ist. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, ob du da irgendwo von Krisen erschüttert wurdest. Vielleicht gibt's auch in deinem Leben irgendwo einen Hunger, wo du sagst, hey, Gott, da ist mein Leben zum Einsturz gekommen. Und ich weiß nicht mehr, irgendwo verhungere ich innerlich. Mir fehlt was. Aber hey, Gott ist größer als alles andere. Gott ist stärker. Und Gott kann uns in unserer Not, will er uns begegnen mit den Worten wie Elisa. Hey, morgen gibt's zu essen. Morgen ist genug da. Und das dürfen auch wir erleben in unserem Leben. Und das Geniale ist, bei Gott, wenn Gott etwas sagt wie Elisa, dann sind das nicht nur leere Worte. Dann ist das nicht nur, hey, morgen gibt's was zu essen und dann ist wieder gut, wie es bei uns Menschen oft ist. Sondern wenn Gott etwas sagt, dann gibt's wirklich Taten darauf. Und ey, die Bibel ist voller Verheißungen über unser Leben. Die Bibel ist voller Zusprüche für unser Leben. Und ich glaube, auch für unser Leben, wenn Gott uns was zuspricht, dann dürfen wir uns darauf berufen, dann brauchen wir nicht fragen, wie soll das geschehen, sondern wir dürfen uns darauf stellen und sagen, hey Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich es nicht glauben kann, wie, aber ich vertraue dir trotzdem. Und Gottes Worte bleiben nicht leer, sondern er stellt sich hinter sein Wort, er lässt Taten folgen. Und so auch in Samaria, ich trinke jetzt nur einen Schluck Wasser. Die vier, wir lesen dann weiter, Kapitel 7, 3 bis 8. Nun waren da vier aussätzige Männer am Eingang des Tores. Die sagten einer zum anderen, was sollen wir hierbleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot. Wenn wir aber hierbleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Und wenn sie uns töten, dann sterben wir. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram, und siehe, da war kein Mensch. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen. Das Getöse einer großen Heeresmacht. Da sagten sie einer zum anderen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort und versteckten sie. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt und nahmen auch von dort etwas und gingen hin und versteckten es. Ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen, was da los ist mit den vier fast verhungernden Menschen, die komplett am Ende sind, keine Hoffnung mehr haben, eigentlich den Tod vor Augen haben, die in das Heerlager gehen und plötzlich durch das Heerlager, was komplett leer ist, die kompletten Lebensumstände komplett verändert werden. Das ist eine radikale Wende von zuerst den Tod vor Augen und dann das Leben. Die vier Aussätzigen, die waren der Stadt besonders arm dran, weil sie ja von Lebensmittelgeschenken der Stadtbewohner abhängig waren. Und ich glaube, wenn man sich das mal so vorstellt, die haben Essen gehabt, die sind von einem Zelt zum anderen gelaufen, haben Schätze geholt. Das war für sie wie Weihnachten. Das war ein Fest. Das war das Beste, was ihnen passieren konnte. Und ihr Leben wurde wirklich vom Tod ins Leben schlagartig verändert. Das muss man sich mal vorstellen, wie genial das war für die. Und ich habe über diese Stelle nachgedacht und ich bin draufgekommen, dass man das richtig gut vergleichen kann mit unserem Leben. Hey, meinst du, dass wir auch in Jesus so einen Schatz entdeckt haben? Meinst du, dass auch wir in Jesus so etwas entdeckt haben, was uns radikal verändert hat? Wo wir nicht mehr einen Tod vor Augen haben, sondern Leben vor Augen haben. Für diese Aussätzigen, das war die pure Freude. Sie waren kurz vor der Hungersnot. Die Mütter haben die eigenen Kinder gegessen. Und dann plötzlich ist die Freiheit da. Plötzlich ist das da, wonach sich jeder gesehnt hat. Das alles ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und ich möchte heute sagen, der größte Schatz, den du entdecken kannst in deinem Leben, das ist Jesus. Das hört sich jetzt ein bisschen platt an. Und wahrscheinlich, ja, aber das ist wirklich die Realität. So ist das. Es gibt nichts, was das toppen könnte. Diese Erfahrung, das, was wir in Jesus bekommen haben. Für dich ist dieses Leben hier nicht vorbei auf der Welt, sondern wir haben eine Ewigkeit vor uns. Wir haben nach diesem Tod, nach diesem Leben hier, geht's in die Ewigkeit für uns. Es geht für uns, wir dürfen Beziehung haben mit Gott. Und das nicht erst später, nicht erst nach diesem Leben, sondern jetzt schon. Heute dürfen wir mit diesem mächtigen Gott, mit dem, der dich geschaffen hat, dürfen wir Beziehung haben. Hey, das ist ein Schatz. Wir dürfen von ihm verändert werden. Er will uns in unser Herz die Liebe hineingeben, die Freude hineingeben, den Frieden. Den können wir alles in der Gemeinschaft mit ihm haben. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen. Das sagt Jesus zu dir, das sagt Jesus zu mir. Lass dir an mir genug sein. Lass dir an meiner Gnade genügen. In meiner Gnade will ich dir begegnen. Du darfst Beziehung mit mir haben. Das ist genug für dich. Und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, ja, wo wir wirklich noch viel zu lernen haben. An der Gnade Jesu ist genug. Das heißt nicht, dass wir uns damit begnügen lassen sollen und dass uns da viel entgeht. Überhaupt nicht. Sondern die Gnade ist genug. Gott hat genug für uns vorbereitet. Die Beziehung mit Jesus, wenn wir uns auf die fokussieren und in der leben, dann haben wir genug. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, auch Christen, die sich nach Jesus ausstrecken, ein Stück weit. Aber dann kommt noch die Karriere, dann kommt noch das Geld, dann kommt noch das Ansehen. Ey, ist gut, aber die Gnade Gottes ist genug. Wenn wir uns nach der ausstrecken, die Beziehung, wenn das unser Ziel ist, wenn wir uns nach dem Fokus ausstrecken, das ist genug für unser Leben. Denn Jesus ist die Fülle. Wir müssen es nur, ja, alles ergreifen. Und ich habe euch einen Teller mitgenommen. Das ist kein frisches Teller mehr. Nein, nein. Aber sagen wir mal, das ist das Teller von gestern. Und wisst ihr was? Es wäre doch jetzt, ich würde wahrscheinlich nicht davon essen, oder? Macht man nicht. Man nimmt ein frisches Teller, oder? Weil ich kann zwar die Schokoreste, den Senf noch runterkratzen, aber das macht man nicht. Wir haben genug, wir haben Überfluss. Ich hole mir ein neues Teller. Alles andere wäre blöd. Und ich habe auch einen ganzen Stapel Teller dabei. Hey, wisst ihr was? So ist es im Geistlichen auch. Jesus hat genug für uns. Im Psalm 23, Vers 5 steht, du bereitest mir einen Tisch. Hey, Gott hat für dich einen Tisch bereitet. Gott hat genug für uns. Und wisst ihr, oft ist es so in unserem Leben, wir denken dran, ja, in meiner Bekehrung, da wo ich mich bekehrt habe vor 5 Jahren, oder vor 6 Jahren, oder vor 20 Jahren, da habe ich Gott erlebt. Da habe ich diese Beziehung zu Gott, da habe ich sie gespürt. Aber weißt du was? Und seitdem erinnere ich mich an das Teller, was ich damals bekommen habe von Gott. Kratze noch ein Schokolade manchmal runter, manchmal einen Senf runter. Ich genieße es noch, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich vor 5 Jahren eine Beziehung hatte. Aber das ist nicht der Sinn vom Christensein. Sondern Gott hat uns den Tisch bereitet. Du hast einen Teller vor dir, den was es gilt, wirklich ja zu besitzen, dass wir in der Fülle Gottes leben, in der Fülle der Beziehung, die er für uns vorbereitet hat. Christsein bedeutet mehr als errettet zu sein und wenn ich sterbe, in den Himmel zu kommen. Das ist das Wichtigste, das ist das Beste. Aber wir dürfen auch jetzt schon in der Fülle leben. Wir dürfen jetzt schon in der Fülle dieser Beziehung mit Gott leben. Wow, ist so genial, wenn man darüber nachdenkt. Und die 4 Männer, die 4 Aussätzigen, die sind hineingelaufen in das Lager der Aramäer und haben sich bedient von einem Zelt zum anderen Zelt. Die haben nicht gesagt, hey, ein Zelt reicht, das ist mal gut, oder wir holen uns am Rand des Lagers ein Brötchen und gehen wieder zurück. Und wenn wir nochmal Hunger haben, dann kommen wir nochmal. Nee, die sind hineingelaufen von einem Zelt zum anderen. Und ey, die haben da Fülle gelebt. Und ich glaube, dass wir nicht gierig genug sein können vor Gott. Dass du nicht gierig genug sein kannst vor Gott, dass du sagst, hey Gott, ich brauche mehr von dir. Gott, ich will eine bessere Beziehung haben zu dir. Hey, dieser Hunger in uns, der muss brennen. Dieser Hunger in uns muss größer werden. Gott hat uns einen Tisch bereitet, hat jeden Tag will uns begegnen. Jeden Tag soll diese Beziehung zu uns, ja, sollen wir sie spüren, sollen wir ihn erleben. Jeden Tag sollen wir wissen, dass er bei uns ist. Jeden Tag sollen wir mit dem Gewissen, mit der Gewissheit gehen, hey, Gott will uns heute begegnen. Gott will uns heute gebrauchen. Und Gott will uns wirklich verändern, Stück für Stück. In unseren Herzen, da wo die Welt nach Hunger schreit, da wo wir oft irgendwo, ja, nach Freude suchen, wo wir Liebe suchen, wo wir Annahme suchen, da sagt Gott wirklich, hey, in mir hast du genug. Ich gebe dir in dein Herz Liebe. Ich gebe dir Freude in dein Herz. Streck dich aus nach mir, denn ich habe genug für dich. Streck dich nicht aus nach irgendwas Weltlichen. Streck dich nicht aus nach dem, was wieder vergeht, sondern ich habe genug für dich. Das sagt Gott. Und ich bin auf ein Zitat gestoßen von Mahatma Gandhi. Der war kein Christ. Er hat geschrieben, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst nichts. Boah, ey, der hat geschrieben, dass wir dieser Welt Frieden bringen können, dass wir wirklich, dass eine Dimension, eine Kraft wie Dynamit in der Bibel ist. Und ich habe darüber nachgedacht und habe mir gedacht, hey, der hat eigentlich echt ein bisschen recht. Er hat echt recht. So oft gehen wir mit der Bibel um, als wäre es nur ein normales Buch. Die ganze Fülle, die wir darin lesen, ja, ist halt eine Geschichte. Aber Gottes Wort bleibt nicht leer. So wie Elisas Worte nicht leer geblieben sind, bleibt auch dieses Wort nicht leer. Und wir dürfen es in Anspruch nehmen für unser Leben. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht so ein Christ sein, der damit so umgeht, sondern ich will ein Christ sein, der in der Fülle lebt. Der jeden Tag neu von Gott was erwartet, der jeden Tag neu auf Gott sieht und von ihm empfängt, mit ihm in einer Beziehung lebt, von ihm Liebe empfängt. Boah, ey, das ist das Beste, was wir haben können. Und ich glaube, dass jeder von uns ein Stück weit in dieser Fülle leben möchte, oder? Dass jeder in dieser Fülle leben möchte. Jeder will von Gott was bekommen. Jeder will in dieser festen Beziehung mit Gott leben. Und ich habe ein paar Gedanken gemacht, wie das geht. Wie wir in der Fülle Gottes leben können. Wie wir wirklich das alles, was die Bibel sagt über uns, wie es sichtbar werden kann in unserem Leben. Und ich war letzte Woche, letzten Samstag hatten wir keine Jugend, da war ich auf dem Use Alive Hessen Fußballturnier. Ich habe mit Björn eine Mannschaft gemacht. Und wir haben teilgenommen. Und es gab 19 Mannschaften. Wir haben uns richtig angestrengt. Und wir sind 19. geworden. Ey, aber ich kann euch sagen, ey, wir hatten echt Potenzial in der Mannschaft. Das ist kein Witz. Es waren gute Leute dabei, es waren fähige Männer dabei. Und die echt was zerreißen hätten können. Aber wir haben noch nie in der Mannschaft gespielt. Wir haben noch nie in der Konstellation zusammengespielt. Und es waren Mannschaften da von Bremen, von überall. Und die haben ein Jahr dafür trainiert. Und ich glaube, hätten wir trainiert, hätten wir es auch geschafft. Und das Gleiche, Paulus vergleicht es mit einem Wettkampf. Der vergleicht es mit einem Wettlauf. Das Gleiche wie beim Marathonlaufen. Wenn du, wo er in Korinth das geschrieben hat, da war in Korinth mitten in der Stadt, da ist eine Laufbahn gewesen. Jeder hat gewusst, wie so ein Lauf abläuft. Und wenn du einen Wettlauf läufst, dann musst du dafür dein komplettes Leben darauf einstellen. Dann musst du die Kleidung kaufen, die richtige. Dann musst du dich richtig ernähren. Dann musst du genug Zeit aufwenden fürs Trainieren. Das geht nicht nebenbei. Wer nebenbei das macht, wie wir beim Fußballspiel, der wird es nicht schaffen. Aber wer trainiert, wer es ernst nimmt, wer es wirklich, ja, wirklich was dafür tut, der wird es auch schaffen. Und das ist genau das Gleiche beim Marathon. Und ich glaube, dass wir wirklich in der Fülle der Liebe auch leben können. Und dass wir wie beim Wettlauf unseren Mittelpunkt nochmal neu einrichten müssen. Dass wir unseren Mittelpunkt in Jesus wirklich, wie soll ich sagen, wenn man ein Rad nimmt, ein Reifen beim Fahrrad, da gibt's in der Mitte die Achse und die ist genau in der Mitte. Und alles ist, dreht sich rund. Und wenn der Mittelpunkt daneben ist, muss nur ein kleiner Millimeter daneben sein, dann hat's einen Achter oder dann läuft's nicht mehr rund. Dann wirst du bei jedem Fall immer so auf und ab gehen. Und wir müssen auch unseren Mittelpunkt richtig haben. Unser Mittelpunkt muss Jesus sein. Unser Mittelpunkt muss sein, dass wir in Jesus genug haben, dass wir Jesus suchen, uns nach ihm ausstrecken und von ihm empfangen wollen. Nicht von irgendwas anderes, sondern von Jesus. Nicht in Erinnerungen an ihm leben wollen, sondern ihn heute erleben wollen. Sondern ihn jetzt erleben wollen. Und Ramona hat es ganz gut gesagt. Die hat vor 2 Wochen, glaube ich, über Epheser 3, Vers 17 gepredigt, da wo es um die Liebe geht. Da wo der Vers heißt, ich sage ihn kurz, ich lese ihn doch kurz vor. Epheser 3, Vers 17. Und da heißt, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt seid und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge und Höhe der Liebe ist. Ey, wir müssen, das geht nicht einfach so, sondern wir müssen Gott darum bitten. Wir müssen uns danach ausrichten. Ey Gott, ich will mehr von dir. Gott, ich will diese Liebe, die du für mich hast, ich will sie begreifen in meinem Leben. Ich will davon Erkenntnis haben, wie sehr du mich liebst, wie groß deine Liebe für mein Leben ist, wie du mich siehst. Und Gott, ich möchte auch lernen, dich zu lieben. Von ganzem Herzen, ey. Ja, das ist mein Gebet. Ich möchte erfüllt sein, aufgefüllt sein mit der Liebe Gottes. Daran, danach, dass ich diese Beziehung passt, will ich mich ausrichten. Das soll mein Mittelpunkt sein. Wie ein Marathonläufer, der dafür trainiert, der dafür alles gibt, der vielleicht manche Dinge lässt. Aber dieser Mittelpunkt, der muss passen. Dieser Lauf, dieses Ausstrecken nach Jesus, das muss passen. Das ist der Mittelpunkt. Dafür lebe ich. Und ich möchte wirklich erfüllt sein mit der Liebe Gottes. Jetzt ist aber so, Johannes 3, Vers 16 schreibt auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er auf die Welt kam und für dich gestorben ist. So sehr hat Gott dich geliebt. Und wir empfangen diese Liebe. Aber wisst ihr was? Wir sollen sie auch weitergeben. Und da steht in 1. Johannes 3, 16, wenn wir mal lesen wollen. Ich lese kurz vor. Hieran ist die Liebe erkennbar, dass er für sein Leben dass er uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wo bleibt die Liebe Gottes in ihm? Johannes 3,16 kennt jeder. Wir empfangen Liebe. Aber 1. Johannes 3,16, das wird oft vergessen. Wir sollen die Liebe weitergeben. Wir sollen nicht nur dastehen, hey Gott, ich will mehr von dir, sondern es soll durch uns durchfließen. Wir dürfen von Gott empfangen, an seinen Tisch gehen, es sind genug da für uns, es ist genug da und wir sollen es weitergeben, es soll durch uns durchfließen, diese Liebe. Ich habe im Unterricht habe ich jetzt über Israel die Geografie gehabt und da kam auch das Tote Meer dran. Und ich bin drauf gekommen, dass im Toten Meer wirklich gar nichts lebt, das ist wirklich tot. Und es gibt im Toten Meer einen Einlauf, das ist im Norden, von Norden runter, der Jordan, der fließt hinein. Aber es gibt interessanterweise beim Toten Meer keinen Auslauf. Es gibt nichts, wo rausfließt. Und das Meer ist tot. Es kann nichts drin existieren. Und ich glaube, dass das ein gutes Bild ist, auch für uns Christen. Ey, wenn wir nur mal kommen zu Gott, hey Gott, ich will von dir empfangen, aber wenn es aus uns nicht mehr hinausfließt, dann können wir uns daran freuen, dass wir eine Bekehrung erlebt haben vor, weiß nicht wie viele Jahren. Wir haben Gott erlebt. Aber wenn es aus uns nicht hinausfließt, wenn wir es nicht weitergeben, wenn wir nicht anfangen, diese Liebe, die wir von Gott empfangen haben, den Nächsten weiterzugeben, den Nächsten zu lieben, wirklich aufrichtig und nicht nur gespielt. Hey, das sollen wir machen. Wir sollen den Nächsten lieben. Wir sollen wirklich ein Herz für den Nächsten haben, den Nächsten diese Fülle der Beziehung Gottes weitergeben. den Nächsten anstecken damit. Die Aussätzigen haben sich eine Zeit lang vom einen Zelt zum anderen bewegt. Aber in Vers 9, Könige 7, Vers 9, zweiter Könige, da sagten sie einer zum anderen, wir tun nicht recht, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Ey, wir haben die beste Nachricht dieser Welt. Für Israel ist ein Tag der guten Botschaft, steht da. Sie waren kurz vor der Hungersnot und sie haben die Nachricht, es gibt Leben. Sie waren total am Ende, haben alles gegessen, haben sich selbst die eigenen Kinder gegessen, die waren wirklich am Ende, die Welt. Die Welt für die waren total am Ende, die haben nur noch einen Tod vor Augen gehabt, die waren total verzweifelt. Und diese Männer haben das Leben zu verkündigen gehabt. Und was haben sie gemacht? Sie haben von einem Zelt zum anderen gelaufen und haben es genossen erstmal, bis sie draufgekommen sind. Diese Menschen verhungern, wenn wir nicht sofort hingehen. Und ich glaube, dass uns Christen oft nicht bewusst ist, welchen Schatz wir gefunden haben in Jesus. Dass uns Christen das oft irgendwo, ja, wir glauben vielleicht, manchmal hören wir es, sagen wir es, aber es ist nicht in unseren Herzen drin, welchen Schatz wir gefunden haben in Jesus. Wie groß, wie mächtig diese Beziehung mit Jesus ist. Wie verändert unser Leben dadurch ist. Das ist nicht nur, dass wir seitdem in die Gemeinde gehen. Jeden Sonntag einmal. Hey, dafür ist Jesus nicht gestorben. Das ist gut, Gemeinde ist wichtig, von Gott gesetzt. Aber wir haben die Beziehung zu Jesus und die auch im Alltag, auch überall. Wir haben eine Hoffnung durch Jesus, wir haben ewiges Leben durch Jesus. Ich glaube, dass uns oft das aus den Gedanken oft rausgeht, aus dem Herzen oft verrutscht irgendwo im Stress des Alltages. Aber da gilt es, sich wieder neu zu bewusst machen. Hey, Jesus, du bist alles für mich. Jesus, ich richte mich aus nach dir und ich will von dir empfangen, ich will mich nach dir ausstrecken. Die Beziehung zu dir will ich aufbauen. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Das ist der Schatz, den wir gefunden haben. Und das ist der Schatz, nach dem die Welt hungert. Und wo die Welt sterben wird, wenn wir es ihnen nicht bringen. Die Welt hungert nach Gott. Die Welt hungert nach Liebe, nach Annahme, nach ewigem Leben. Die Welt hungert davon. Es wird oft verdrängt durch alles Mögliche. Wird sich abgelenkt. Aber im Endeffekt sieht man doch, so viel wird nur gemacht, weil ein Hunger im Herzen ist. Der am Ende doch nicht gestillt wird, sondern doch nur enttäuscht wird. Und ich glaube, dass wir uns immer wieder bewusst machen sollen, dass unser Nachbar, unser Umfeld, die hungern danach. Wir haben eine Botschaft in Jesus erfahren, das echt mächtig ist, die unser Leben verändert hat und die auch fähig ist, andere Leben zu verändern. Im Himmel können wir alles machen. Das ist Paradies. Wir können alles machen. Nur eins können wir nicht. Weiß wer, was wir nicht können? Wir können keinen Menschen von Jesus erzählen. Jeder, der im Himmel ist, hat von Jesus gehört. Der kennt Jesus. Und ich glaube, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, von Jesus zu erzählen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Licht zu sein. Für unsere Nachbarn, in unserem Umfeld, in der Arbeit, haben wir jetzt die Möglichkeit, Licht zu sein. Im Himmel werden wir bei Jesus sein. Da hat jeder von Jesus gehört. Da kannst du das nicht mehr machen. Alles andere kannst du im Himmel machen. Aber von Jesus erzählen nicht mehr. Deswegen mach es jetzt. Mach es hier. Paulus schreibt in 1. Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich nicht um das Evangeliums willen, denn es hat die Kraft zum jeden Heil, der glaubt. Sowohl den Juden als auch den Griechen. Das war damals die ganze Welt. Es hat die Kraft, die Welt zu verändern. Es hat die Kraft, jeden Menschen zu verändern. Dafür schäme ich mich nicht. Jetzt ist die Frage, wie kann man sich für so ein Evangelium schämen? Wir haben gerade den Vergleich gemacht bei den Aussätzigen. Wie das ein Leben verändert, wie das Hoffnung bringt. Wie kann man sich dafür schämen? Das ist eigentlich, wenn man es so betrachtet, total komisch, wieso man sich dafür schämen kann. Aber trotzdem ertappe ich mich auch immer wieder, wie ich nicht den Mut habe, es anderen weiterzusagen. Weil mir oft nicht bewusst ist, wie gut die Botschaft eigentlich ist, wie radikal die das Leben des anderen verändern kann. Deswegen müssen wir uns bewusst machen, was diese Botschaft eigentlich ist, dass das ein Schatz ist. Dass das viel mehr ist, als einmal in der Woche Gemeinde gehen. Es ist viel mehr. Es ist eine Beziehung, was wir mit Gott haben können. Es ist eine Beziehung, wo wirklich kostbar ist und wir zu schätzen wissen sollen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft die lebensrettende Botschaft. Die Aussätzigen haben nicht lange überlegt, sollen sie es weitersagen oder nicht, oder wie soll ich es weitersagen, oder wie werden sie es aufnehmen, haben die nicht überlegt. Die haben nur gewusst, wir haben es gefunden und jetzt gilt es weiterzusagen. Wir wissen es, es gibt was und jetzt sagen wir es weiter. Und die sind hingelaufen in die Stadt und haben gesagt, hey, es gibt was zu essen. Wahrscheinlich haben sie eine Fleischkeule in der Hand gehabt und haben gesagt, seht mal, es gibt was. Und der König hat gesagt, ja, Moment mal, jetzt mal ganz langsam. Ich glaube, dass es ein Hinterhalt ist von den Feinden. Vielleicht stimmt da das gar nicht, was die sagen. Und die haben Späher ausgeschickt, haben sie überprüft, vielleicht stimmt's, vielleicht nicht, bis sie zum Entschluss gekommen sind, das stimmt, das ist richtig. Und wo sie das gemacht haben, wo sie gemerkt haben, es stimmt, es ist das Richtige, da ist ein Schatz zu finden. Dann kann man lesen, und sie stürmten aus der Stadt. Und sie sind aus der Stadt gestürmt. Und nichts konnte sie mehr halten. Und ey, das ist so genial. Die Welt, die hat Hunger. Die Welt hat Hunger. Sie braucht oft ein bisschen länger, bis sie es auch eingeht. Aber wenn die Welt checkt, dass Jesus wahr ist, dass der Schatz wirklich zu finden ist, dass es einen Schatz gibt, ohne irgendwo eine Hinterliste oder was auch immer, sondern Jesus lebt, der meint's gut mit uns. Ey, die Welt hungert danach. Und ich möchte heute Mut machen, wirklich neu anzufangen, für dein Umfeld zu beten. Neu anzufangen, dich auszustrecken nach dieser Beziehung zu Gott. Und sich wirklich aufmachen. Die Aussätzigen, die sind an der Stadtmauer gewesen, bevor sie den Schatz entdeckt haben und haben gesagt, ah, hier sind die Aramäer und hier ist die Stadtmauer, da wo es auch, wo man verhungert. Wo sollen wir hingehen? Bis sie gedacht haben, okay, ist egal, wenn hier die Aramäer sind, wir gehen trotzdem hin. Und wisst ihr was? Die Aramäer waren weg. Und so ist das mit unserem Leben auch. Wenn wir mal aufstehen, wenn wir die ganzen Fragen, wie soll das geschehen? Wie soll sich jemand für Jesus entscheiden? Wie funktioniert das alles? Wenn wir das mal auf Zeit schieben und nur das machen, was Jesus sagt, geht hin, seid Licht. Ich glaube, dann werden wir auch erleben, wie die ganzen Ängste, die wir haben, die ganzen Aramäer, die Feinde, die wir haben in unseren Köpfen, wie die wirklich auf einmal, wie wir merken, hey, die sind wirklich nur im Kopf. Die gibt's eigentlich gar nicht. Wir müssen nur anfangen, loszugehen. Und egal, wie es aufgenommen wird, unser Auftrag ist es, weiterzusagen. Unser Auftrag ist es, den Schatz, den wir gefunden haben, das Leben, das das Leben verändert hat von uns, das sollen wir weitergeben. Und das ist wirklich kostbar, was wir haben. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen, die drei Punkte. Ich habe drei Punkte gesagt. Und das erste ist, dass Gottes Wort bleibt. Gottes Wort steht fest. Wenn Gott etwas sagt, dann wird er auch eingreifen. Dann wird er auch Handlungen folgen lassen. Das ist das Erste, wo wir wirklich auf Gott vertrauen können. Unsere Probleme, unsere Sorgen dürfen wir zu Gott bringen. Sein Wort hält, er hält fest. Das Zweite ist, dass wir uns ausstrecken nach Gott. Dass wir Gott suchen. Unseren Mittelpunkt vielleicht auch heute nur mal neu setzen und sagen, hey Gott, mein Mittelpunkt bist du. Ich strecke mich nicht mehr aus nach irgendwas anderem, ich strecke mich aus nach dir. Ich will mehr von dir. Ich will in deiner Fülle leben. In der Fülle, die du für mich angeboten hast, will ich leben, Jesus. Und der dritte ist, dass wir die Fülle weitergeben. Wir können nur das weitergeben, was wir selbst haben. Stimmt's? Ich kann nicht was weitergeben, was ich nicht habe. Aber deswegen strecke ich mich aus nach Jesus. Ich sage, Jesus, füll mich auf mit deiner Liebe. Wie Johannes 3,16. Füll mich auf mit deiner Liebe. Ich möchte gefüllt sein mit deiner Liebe. Und 1. Johannes 3,16, ich möchte es rausgeben. Ich möchte es in der Welt verteilen. Ich möchte die Rettung, die ich erfahren habe, den Schatz, den ich gefunden habe, möchte ich weitergeben, Jesus. Das sind die drei Punkte. Lass die Fülle, wirklich verteil die Fülle in der Welt. Geh in der Fülle in die Welt und du wirst sehen, wie die Welt verändert wird. Wie dein Umfeld verändert wird. Wir können wirklich Jesus groß machen, indem wir ihm ähnlicher werden. Indem wir uns nach ihm ausstrecken. So wird sein Reich gebaut. Indem wir ihm ähnlicher werden. Indem wir uns von ihm gebrauchen lassen. Er ist die Nahrung, die die Welt wirklich notwendig hat. Nachdem die Welt hungert. Und ich möchte nochmal beten hier. Danke, Jesus, dass wir dich kennen. Danke, Jesus, dass wir dich gefunden haben in unserem Leben. Oh, Jesus, ich danke dir, dass Ja, du in unserem Leben wirklich der Mittelpunkt bist. Nach dir wollen wir uns ausstrecken, Jesus. Ich bete, dass du uns wirklich auffüllst mit deiner Liebe, Herr. Dass du uns einen Hunger ins Herz legst nach mehr von dir. Dass du uns einen Hunger ins Herz legst nach deiner Gegenwart, nach deiner Heiligkeit, Herr. Dass du uns veränderst, Jesus. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen hier auf der Welt dein Reich bauen, Jesus. Und ich bete, dass du uns wirklich die Prioritäten, die wir in unserem Leben haben, dass du sie nochmal neu ordnest, Herr. Du sollst an erster Stelle stehen. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben, Jesus. Heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du in unseren Herzen das wirklich festigst. Dass du in unseren Herzen das wirklich nochmal neu hineingibst und das wirklich gefestigt ist in unseren Herzen. Dass nicht ein Kopfwissen ist, sondern das wirklich Wissen, du bist der Mittelpunkt. Du bist das, was wir suchen. Nicht was anderes, Jesus. Danke, Jesus. Amen.